und herzlich willkommen zurück bei Geschichte einfach erklärt. Falls ihr unser letztes Lernvideo zum Thema der sozialen Frage auf YouTube noch nicht angeschaut habt, solltet ihr da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen.
Eine Gesellschaft ohne Klassenunterschiede und Interessenkonflikte klingt doch eigentlich erstmal ganz gut, oder Lilly?
Auf jeden Fall.
Wie diese Vorstellung während des Nationalsozialismus geprägt, ausgelebt und verbreitet wurde, soll heute unter anderem unser Thema sein. Damals stellt die sogenannte Volksgemeinschaft einen wichtigen Teil der NS-Ideologie dar. Der Begriff wurde tatsächlich nicht, wie jetzt einige vermuten werden, von den Nationalsozialisten erfunden. Im kaiserlichen Deutschland wurde das Wort zunächst von Gelehrten verwendet und nahm dann immer mehr an Bedeutung in der politischen Sprache zu. Nach und nach wurde aus dem Begriff Volksnation Volksgemeinschaft und somit sollte die deutsche Nation eine einheitliche ethnische Abstammungsgemeinschaft darstellen.
Ich schätze, einige unserer Hörer wissen nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
Na klar. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg erschien solch eine vereinigte nationale Gemeinschaft ohne Vorteile und soziale Unterschiede ansprechend für weite Teile der Bevölkerung. So fokussierten sich auch fast alle Parteien in der Weimarer Republik auf die Förderung von Einheit und Geschlossenheit in Deutschland, auch wenn sie sich dafür verschiedene Möglichkeiten vorstellten. Im rechten Spektrum der Politik wurde der Schwerpunkt vordergründig darauf gelegt, wer nicht dazugehören darf. Das waren besonders Juden, sodass hier bereits Ausgrenzung eine ausschlaggebende Rolle spielte. Damit das Deutsche Reich zurück zur alter Größe, wenn nicht sogar noch grenzenloserer Größe finden konnte, musste nach der Auffassung der Nationalsozialisten der Klassenkampf sowie die Streitigkeiten um die Parteien aufhören. Die Lösung dafür stellte eine sogenannte Volksgemeinschaft dar, die gemäß der NS-Propaganda alle sozialen Gruppen, außer eben Gegner und Gemeinschaftsfremde, integrieren und zu einer ethnischen Einheit zusammenschmelzen sollte.
Meiner Meinung nach klingt das ja schon nach einer sozialistisch angehauchten Idee, aber eigentlich gerade diese lehnten doch die Nationalsozialisten ab. Oder verstehe ich das gerade falsch?
Die Volksgemeinschaft sollte tatsächlich eine Alternative zu sozialistischen, kommunistischen und demokratischen Vorstellungen sein. Man könnte das wahrscheinlich als eine Idee des nationalen Sozialismus bezeichnen. Die Nationalsozialisten versicherten der deutschen Bevölkerung, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Volksgemeinschaft zusammengeführt werden könne. Vor allem für Menschen, die mit Enttäuschung und Unzufriedenheit zu kämpfen hatten, stellte sich dieses Versprechen als ein wirksames Propagandamittel für die NSDAP heraus.
Aber da gab es doch bestimmt auch noch andere Hintergedanken, oder?
Nach der Machtübernahme 1933 sollte eine homogene und starke deutsche Nation als unerlässliche Bedingung für Kriegs- und Expansionspolitik der Nationalsozialisten geschaffen werden. Nach der Auffassung Hitlers und der NS-Bewegung hätte nur eine Volksgemeinschaft ohne innere Konflikte die Stärke, die dazu erforderlich wäre.
Du hast ja eben erwähnt, dass Hitler und die NS-Bewegung eine Volksgemeinschaft ohne innere Konflikte anstrebten und dass eigentlich auch alle sozialen Schichten integriert werden sollten. Aber wie passt das dann mit der weitreichenden Ausgrenzung von zum Beispiel Juden zusammen?
Die Menschheit wurde gemäß der NS-Ideologie in arische Herrenmenschen, also die deutsche Rasse, Untermenschen, also slawische Völker, die als Untergebene dienen sollten, und Juden unterteilt, über gar keine Daseinsberechtigung verfügten. So legitimierten sie unter anderem die Ausgrenzung von 1933 bis 1939, die in der Entrechtung sowie der Beraubung der jüdischen Bevölkerung und anderer Untermenschen bestand, aber auch die Deportation und Vernichtung von 1939 bis 1945 wurde mithilfe der Rassenlehre begründet.
Nachdem du das jetzt so genau erläutert hast, frage ich mich ehrlich gesagt, ob man die Volksgemeinschaft denn auch einfach als Rassengemeinschaft bezeichnen könnte?
Natürlich war die Angehörigkeit zur arischen Rasse die notwendige Grundbedingung für eine Teilhabe an der Volksgemeinschaft. So verkündete Hitler beim Erntedankfest auf dem Bürgerberg am 1. Oktober 1933, dass das Volk eine blutsmäßig bedingte Erscheinung sei und dass einzelne Individuen zwar vergänglich seien, aber das Volk bleibend ist. Als Grundlage zur Einordnung diente das vage Idealbild des blonden, blauäugigen und großgewachsenen nordischen Menschen. Aber eine exakte Bestimmung von Rasse war nicht so einfach möglich. Der Rassebegriff diente vorrangig als Instrument, um Juden aus der Volksgemeinschaft auszuschließen. Diese extreme Ausgrenzung, die dem eigentlichen Integrationsgedanken widerspricht, wurde bereits in den Nürnberger Rassengesetzen vom Reichsparteitag 1935 bestimmt. Dort wurde das Verbot von Eheschließung und Verkehr von Juden mit Nichtjuden, aber auch der juristische Ausschluss der jüdischen Menschen aus der Volksgemeinschaft besiegelt.
Ach so, jetzt verstehe ich diesen Aspekt. Für mich klingt es aber nicht nur nach einer politischen Bewegung, wenn ich ehrlich bin. Findest du nicht auch, dass das dann schon fast einer Religion gleicht?
Es handelte sich dabei um eine, wie sagt man am besten, Quasi- oder Ersatzreligion, die Gefühle und Stimmung ansprechen soll und an der aktiven Gestaltung der Welt bis ins Privatleben des Einzelnen beteiligt ist. So ist die Zugehörigkeit zur arischen Rasse nur die notwendige Bedingung, aber noch nicht die hinreichende. Da es eine Gesinnungsgemeinschaft ist, ist auch ein Bekenntnis zur nationalsozialistischen Weltanschauung erforderlich. Konkret bedeutete das dann vor allem das uneingeschränkte Bekenntnis zum Führer. Sonst könnte man nämlich kein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft sein. Legte man also beispielsweise ein abwehrendes Verhalten an den Tag, so sollte man durch Propaganda noch zur Volksgemeinschaft erzogen werden. Dementsprechend sagte auch Hitler in einer Rede am 3. Juli 1933 vor SA-Führern in Bad Reichenhall, dass das Wesentliche der nationalsozialistischen Revolution nicht die Machtübernahme, sondern die Erziehung des Menschen sei.
Und was wäre passiert, wenn man sich klar gegen den Nationalsozialismus gestellt hätte oder sich auch der Umerziehung widersetzte?
In diesem Fall wurde man grundsätzlich ausgeschlossen. So waren Kommunisten, Demokraten und Widerstandskämpfer nicht einfach Gegner des NS-Regimes, sondern aufgrund der Definition keine Mitglieder der Volksgemeinschaft. In Urteilen gegen Widerständler im Dritten Reich hieß es oft, sie hätten ihre Bürgerehre verwirkt. Lilly, vielleicht könntest du unseren Hörern einmal genauer erklären, wie diese Vorstellung überhaupt realisiert werden konnte.
Also die Verwirklichung der Volksgemeinschaft wurde vor allem durch die Gleichschaltung der öffentlichen Meinung in der NS-Propaganda und durch ein konsequent nationalistisches Erziehungssystem vorangetrieben. Die Formatierung des Volkes zu einer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft begann bereits mit der 1933 einsetzenden und bis 1945 ununterbrochenen Propaganda. Um eine gewisse Zusammengehörigkeit zu suggerieren, wurde im offiziellen Sprachgebrauch in Behörden, Schulen und in der Presse anstelle des demokratischen Begriffs Bürger Volksgenosse gesetzt. Nach Ansicht der NS-Propagandisten mussten auch die klassenspalterischen Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber für eine bessere Betriebsgemeinschaft durch Arbeiter der Stirn und Faust und Betriebsführer ersetzt werden. Alle selbstständigen Vereine, Verbände und Organisationen, selbst wenn sie sich positiv zum Regime positionierten, wurden verboten bzw. in die entsprechenden NS-Organisationen integriert. Es gab immer neue Einfälle zur Inszenierung der vermeintlichen Klassen- und standeslosen Volksgemeinschaft. Ein Beispiel ist der Eintopfsonntag, der mehrfach im Jahr veranstaltet wurde. An diesem Tag war das ganze Volk verpflichtet, Eintopf zu essen.
Das klingt doch aber eigentlich nicht nach einer besonders eindrucksvollen Inszenierung.
Für private Haushalte war die Zubereitung immer noch freigestellt, aber für Gaststätten und Wirtshäuser gab es tatsächlich genaue Anweisungen bezüglich der Zutaten. Sehr eindrucksvoll präsentierten sich dann die NS-Größen, allen voran natürlich Hitler selbst und Propagandaminister Goebbels beim Eintopfessen in Presse und Wochenschau. So sollte das ganze Volk vom einfachen Arbeiter bis zum Führer selbst vor dem Eintopf vereint sein. Diese Vorstellung stand modellhaft für die klassenlose nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Die Differenz des billigen Eintopfs zu einem regulären Sonntagsessen wurde über NS-Organisationen gespendet und sollte den ärmeren Volksgenossen zugutekommen. Goebbels nannte dies den Sozialismus der Tat. Ein anderes Beispiel ist das Winterhilfswerk, welches im September 1933 als Winterkampf gegen Kälte und Hunger gegründet wurde. Sie veranstalteten ganzjährige Sammelaktionen zur Unterstützung von notleidenden Volksgenossen oder Sonderaktionen wie Theater- und Filmveranstaltungen für Arme. Nachdem der deutsche Angriff im russischen Winter festgefahren war, gab es eine spektakuläre Sammlungsaktion von Wintermänteln. Zwar wäre es ein leichtes gewesen, die nötigen Abgaben zwangsweise zu erheben oder durch Steuern zu finanzieren, jedoch wurde der umständliche Weg bewusst gewählt. Es stärkte nämlich das persönliche Gefühl der Volksgenossen, etwas für die anderen zu tun. Eine WHW-Parole lautete, ein Volk hilft sich selbst und sollte durch solche Sammelaktionen besser illustriert werden. Das Tragen der WHW-Abzeichen, die bei den Sammlungen ausgegeben wurden, galt als Bekenntnis zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.
Natürlich spielten auch bestimmte Organisationen eine signifikante Rolle bei der Umsetzung der sogenannten Volksgemeinschaft und ihrer Ideologie.
Der NS-Staat strebte die vollständige Prägung des öffentlichen und privaten Lebens an. Persönliche Interessen der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft hatten hinter die Bedürfnisse des Staates und der Gemeinschaft zurückzutreten. Das Volk war keine Summe von Individuen, sondern ein biologischer Personenverband.
Wurde das nicht auch als Blutsgemeinschaft bezeichnet?
Ja, so ist es. Das tausendjährige Reich zu erreichen, war die von Adolf Hitler gestellte Aufgabe. Besonders die zentrale politisch-ideologische Aufgabe der Erziehung zur Volksgemeinschaft sollte von den NS-Organisationen betrieben und kontrolliert werden. Die Bevölkerung sollte ihr Leben in den Dienst des totalitären Systems der Nationalsozialisten stellen. Die NSDAP und der Staat schufen zur lückenlosen Erfassung aller Frauen, Männer, Mädchen und Jungen zahlreiche Organisationen. Durch die Gliederung der NSDAP und einige Unterorganisationen wurde die gesamte Bevölkerung erfasst. Allein die Partei gliederte sich in die Sturmabteilung und Schutzstaffel, in NS-Kraftfahrerkorps und die Hitlerjugend sowie den NS-Deutschen Studentenbund und die NS-Frauenschaft und dazu den NS-Deutschen Dozentenbund. Die angeschlossenen Verbände hingegen besaßen eine eigene Rechtspersönlichkeit und ein eigenes Vermögen. Zu ihnen zählten das Deutsche Frauenwerk, die Deutsche Arbeitsfront, ebenfalls die NS-Volkswohlfahrt und die NS-Kriegsopferversorgung. Zudem waren der NS-Deutsche Ärztebund, der NS-Lehrerbund sowie der Beamtenbund und der NS-Juristenbund ein Teil davon.
Wow, sie hatten ja wirklich für alles eine Organisation.
Ja. Außerdem standen die Nationalsozialisten bei der Freizeitgestaltung vor einer doppelten Aufgabe. Zum einen mussten sie nach der Zerschlagung der Gewerkschaften und derer Sozial- und Hilfseinrichtungen den Bürgern ein Ersatzangebot unterbreiten. Zum anderen wollten sie nach der Zerschlagung der Arbeiterparteien deren Anhänger für das NS-Regime gewinnen.
Konnten die Deutschen denn wenigstens über ihre Freizeit selbst bestimmen?
Nein, denn die Ausbildung und Freizeitaktivitäten wurden im nationalsozialistischen Staat ebenso kontrolliert wie das gesamte Berufsleben. Durch die freizeitlichen Gemeinschaftserfahrungen sollte die deutsche Bevölkerung Einheit erleben und feiern. Große Popularität erlangte dabei das Freizeitangebot der NS-Organisation Kraft durch Freude. Sie wurde im November 1933 als Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront gegründet. Besonders bekannt war das zweitgrößte Reiseunternehmen und KdF-Amt Reisen, Wandern, Urlaub, welches eine große propagandistische Wirkung erzielte. Sie vollzog die Organisation von Kulturprogrammen, Ausflügen und Urlauben für Millionen Deutsche und bot erstmals erschwingliche Urlaubsreisen für Arbeiter an. Durch dessen Einfluss konnte die KdF für einige Teilnehmer sogar Sonderurlaub erwirken. Jedoch wurde besonders hier der Unterschied zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit deutlich, denn Angestellte und Beamte waren diejenigen, die am meisten mit der KdF reisten.
Gab es keine Möglichkeit, dieser Überwachung zu entgehen?
Nicht wirklich. Nur selten gelang es Einzelnen, sich der Aufsicht von Partei und Staat zu entziehen. Allerdings boten die Kirchen einen gewissen Schutzraum.
Gab es eigentlich ein sichtbares Zeichen, dass jemand in den NS-Organisationen partizipierte?
Ja, ein sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit war das Tragen einer entsprechenden Uniform. Diese erworbene Einheitlichkeit sollte die sozialen Unterschiede ihrer Mitglieder überdecken, das Gemeinschaftsgefühl stärken und Disziplin und Ordnung widerspiegeln. Schon vor der Machtübernahme 1933 war das Tragen uniformer Kleidung Pflicht für Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederung.
Ich habe mal gehört, dass die Uniformen eigentlich für die einstigen Kolonialtruppen vorgesehen waren und nur angekauft wurden. Stimmt das?
Tatsächlich. Ihre braune Farbe in Verbindung mit dem Hakenkreuz wurden daraufhin zum Symbol der Partei und in der Öffentlichkeit präsentiert. Dies veranschaulicht ebenfalls die politische und paramilitärische Gliederung der NSDAP. Auf der Grundlage des Führer- und Gefolgschaftsprinzips wurden spezielle Rangstufen und Dienstgrade erschaffen. Als äußeres Mittel der Gleichschaltung kam es nach 1933 zur Ausdehnung der Uniformierung auf fast sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Dies erfasste alle Altersgruppen. Das Nichtanlegen der Uniform konnte sogar disziplinarische Folgen haben. Dabei wurden die Kleidung der Organisationen und Berufsgruppen als Gleichtrachten bezeichnet. Ein Reichszeugministerium kontrollierte die Einhaltung von Produktions- und Tragevorschriften der Uniformen. Außerdem hatten Fahnen und NS-Symbole bei Aufmärschen und mit großem Aufwand initiierten Massenveranstaltungen wie dem Reichsparteitag große Bedeutung. Sie suggerierten die Einheit der Teilnehmer sowie den Gleichklang der geschlossenen Nation. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Leben der Menschen in verschiedenen sozialen Schichten und Altersgruppen zu dieser Zeit auch in Bezug auf die unterschiedlichen Organisationen aussah, wird Nina euch jetzt die Situation der Arbeiter beschreiben.
Vorweg muss man wissen, dass der Nationalsozialismus nie alle Deutschen für sich einnehmen konnte, aber weite Teile der Bevölkerung an das NS-Regime, besonders von 1933 bis 1939, anbinden konnte. Ein zentrales Ziel des NS-Regimes war die Integration der Arbeiterschicht in den NS-Staat, da eine gewisse Distanz zur Arbeiterklasse auch von den Nationalsozialisten wahrgenommen wurde. Um dieses Vorhaben umzusetzen, bedienten sie sich zum einen Terror und Gewalt und zum anderen versuchten sie, die Arbeiter durch andere Angebote für sich zu gewinnen. Alle selbstständigen Organisationen der Arbeiterbewegung, also die KPD, SPD und Freie Gewerkschaften, wurden zusammengeschlossen, sodass das gesamte Arbeitsleben mithilfe der Deutschen Arbeiterfront kontrolliert werden konnte. Es gab scheinbar freiwillige Abzüge vom Bruttolohn für die Deutsche Arbeiterfront, das Winterhilfswerk und ähnliche Spenden- und Sparaktionen. Vor allem der rasche Abbau der Arbeitslosigkeit, organisierte Aktionen zur Schönheit der Arbeit und Erlebnisangebote wie Kraft durch Freude führten zur Beruhigung weiter Teile der Arbeiterschaft und somit zu einer gewissen Stabilität. Trotz Engpässen in Versorgung und auf dem Wohnungsmarkt entstand der Eindruck von greifbaren Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt. Leistungsanreize wurden beispielsweise in Form von ausgeklügelten Staffelungen von Lohngruppen gegeben. Viele Arbeiter entschieden sich, die Angebote mitzunehmen und die Herrschaft im Gegenzug hinzunehmen, auch wenn sie nie völlig davon überzeugt waren.
Und wie sah es zum Beispiel für Bauern aus? Immerhin war ja hauptsächlich ein Aufschwung in der Rüstungsindustrie angestrebt.
Durch Propaganda versuchte man ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Nöte gesehen und ernst genommen würden. Das NS-Agrarprogramm von 1930 idealisierte die zur arischen Rasse gehörenden sesshaften Bauern. Dennoch hatte die industrielle Aufrüstung absoluten Vorrang für Hitler, da eine leistungsfähige Industrie für den Ausbau der Rüstungswirtschaft und den Krieg notwendig war. Die nationalsozialistische Leitidee, Lebensraum im Osten zu gewinnen, sollte nicht etwa die kriegerische Eroberung von landwirtschaftlich nutzbarem Siedlungsland als Ziel haben, sondern den Gewinn von riesigen Rohstoff- und Agrarressourcen sowie die Ausbeutung eines gewaltigen Arbeits- und Absatzmarktes.
Wenn Hitler eine leistungsfähige Industrie anvisierte, hatte der Mittelstand dann überhaupt noch eine Chance, sich durchzusetzen?
Trotz höherer Besteuerung stellten Warenhäuser weiterhin eine große Konkurrenz dar. So kam es zur Aufgabe vieler kleingewerblicher Betriebe aufgrund fehlender Arbeitskräfte oder einfach Wegrationalisierung. Folglich hatten nur größere Geschäfte einen Vorteil durch die ökonomische Aufstiegsentwicklung der späten 30er Jahre. Als sozusagen Entschädigung für manche Enttäuschung des alten Mittelstandes und Einzelhandels erfolgte dann das Ausschalten der jüdischen Konkurrenz ab 1938. Viele jüdische Geschäfte und Warenhäuser wechselten den Besitzer auf widerrechtlichem Weg, also durch Erpressung, Ausplünderung oder scheinlegalen Erwerb. Die Kriegswirtschaft birgte dann neue Gefahren für den Mittelstand, trotz des Versprechens, einen gesellschaftlichen Wandel von einer kleingewerblich-mittelständischen Ordnung zu einer großwirtschaftlichen Struktur zu verhindern. Der Mittelstand hatte es somit nicht wirklich leicht.
Und welche Bevölkerungsteile konnte das NS-Regime noch für sich gewinnen?
Auch weite Teile des Bürgertums konnten an das NS-Regime gebunden werden. Die Loyalitätsgefühle zum Nationalsozialismus konnten vor allem durch den charismatischen Führer verstärkt werden, der alle Erfolge für sich reklamierte. Das waren unter anderem der wirtschaftliche Aufschwung, der rapide Abbau der Arbeitslosigkeit, die wachsenden Konsummöglichkeiten, das verbreitete Gefühl von sozialer Gleichheit, die individuellen Aufstiegschancen, sozialpolitische Aktivitäten des NS-Staates und außenpolitische Erfolge, wie die Befreiung vom sogenannten Versailler Schanddiktat. Die ideologischen Grundlagen des NS stießen somit zunehmend auf mehr Akzeptanz, obwohl sie im Widerspruch mit dem Leitbild der bürgerlich-liberalen Gesellschaft seit der Aufklärung standen. Dieses baut vor allem auf die Anerkennung des Rechtsstaates, die Garantie von Menschen- und Bürgerrechten, die rechtliche Gleichheit aller Menschen und marktwirtschaftliche Prinzipien auf.
Mich persönlich interessiert am meisten die Position der Frauen in der Volksgemeinschaft. Die NS-Gesellschaft war eine patriarchalische Gesellschaft, in der Frauen keine gleichberechtigte Stellung im politischen und sozialen Leben genossen, sondern eine funktionale Rolle hatten. Hitler war der Meinung, dass Frauen sich in die Politik nicht einmischen sollen. Aus diesem Grund wurden Männern die Führungspositionen in Staat und Gesellschaft zugesprochen. Frauen sollten vordergründig der, jetzt Zitat aus Hitler, Mein Kampf, Vermehrung und Erhaltung der Art und Rasse dienen. Ihre wichtigste Aufgabe war die Mutterrolle. Die NS-Führer und Ideologen waren frauenpolitisch extrem traditionell und voller sozialdarwinistischer Vorurteile. Deshalb förderten sie die traditionellen Verhaltensmuster, die erbgesunde und rassenbiologisch artgerechte Ehe und Familie als Keimzelle der Volksgemeinschaft stand unter besonderem Schutz des NS-Staates. Sie erträumten sich große arische Familien mit vielen Kindern. Die ideologiebewusste Frau hatte sich selbstlos dem Dienst für Volk und Regime unterzuordnen. In diesem Zusammenhang wurde besonders die Parole »Du gehörst dem Führer« propagiert. Die deutsche Mutter, die den rassenbiologischen Vorstellungen der Nationalsozialisten entsprach, wurde durchaus verehrt. Sowohl der Muttertag als auch die Verleihung des Mutterkreuzes für eine ausreichende Kinderzahl repräsentierten dies. Dahingegen wurde die gewollte Kinderlosigkeit als eine Art Fahnenflucht angesehen, da der Frau die Verantwortung für den angeblich drohenden Volkstod zugeschrieben wurde. Die berufliche Tätigkeit außerhalb des Heims und der Familie stand im Widerspruch zur natürlichen Berufung der Frau, der Gebärfreude. Allein der Bund der deutschen Mädel und die NS-Frauenschaft eröffneten ihnen soziale Aufstiegschancen. Dort übernahmen sie verantwortungsvolle Rollen und Aufgaben, die ihnen eigenständiges Handeln abverlangten. Wenige Ausnahmen waren typische weibliche Berufe wie Krankenschwester, Erzieherin oder Verkäuferin. Damit erlebten die Mütter erneut eine Doppelbelastung. Sie mussten sich sowohl in körperlich harten Berufen abrackern, als auch um die Kinder kümmern und den Haushalt versorgen. Allerdings blieben die Frauen nicht nur im Hintergrund. Während des Zweiten Weltkriegs wurden sie in der Besatzungsverwaltung eroberter Ostgebiete in Polen und der Sowjetunion auch zu selbstständig handelnden Täterinnen. Außerdem wurden sie in den Munitionsfabriken oder militärischen Zulieferungsbetrieben gebraucht und mussten sich ohne ihren Mann, der an der Front kämpfte, um Familie und Haushalt kümmern. Damit kann man den Frauen nicht nur eine einzige Rolle zuordnen. Sie waren Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauer und Widerstandskämpfer.
Da viele von euch Schüler sind, werdet ihr euch bestimmt fragen, wie euer Leben in dieser Situation verlaufen wäre.
Im NS-Regime konzentrierte man sich besonders auf die Jugend. Die Erziehung zur Volksgemeinschaft, zum bedingungslosen Glauben an den Führer, sowie zum Gehorsam, zur Disziplin und zum Kampfwillen sollte so effektiv wie möglich vonstatten gehen. Die ideologische Indoktrination war essentiell. Sowohl Erlebnisfahrten als auch Lagerleben und besondere Rituale sollten zur Stärkung des Gemeinschaftsgeistes leisten.
Aus welchem Grund waren NS-Jugendorganisationen für viele eigentlich so attraktiv?
Durch sie konnten die Jugendlichen unabhängig von ihrem Elternhaus und der Schule Erfahrungen sammeln. Ich denke, der Begriff Hitlerjugend sollte allen schon mal begegnet sein. Die HJ wurde 1926 als eine Jugendorganisation gegründet. Nach 1933 wurde sie zu einem staatlichen Jugendverband. Mit dem Gesetz über die Hitlerjugend von 1936 wurde die Zusammenfassung aller Jugendlichen in die Hitlerjugend beschlossen. Ab 1939 wurde dann die Jugenddienstpflicht für alle Jugendlichen zwischen 10 und 18 angeleitet. Eine weitere Organisation der NSDAP war der Bund Deutscher Mädel, der 1930 für die weibliche Jugend gegründet wurde. 1933 wurde sie dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach unterstellt und zur Staatsjugend erklärt. Wie auch bei der Hitlerjugend kam es ab 1939 zur gesetzlich vorgeschriebenen Teilnahmepflicht für Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren an Heimabenden, Sportnachmittagen, Fahrten und Lagern. Durch die Verfestigung dieser Pflichten und den zunehmenden militärischen Drill in der Hitlerjugend nahm allerdings die Anziehungskraft für Jugendliche ab. Seit Ende 1930 kam es sogar zur Ablehnung der NS-Organisation. Die Jugendlichen gründeten stattdessen Cliquen und praktizierten autonome Formen von Jugendkultur. Manche von ihnen bewahrten auch regionale, konfessionelle und berufliche Bindungen, weshalb Angebote der NSDAP in den Hintergrund rückten.
Wie ihr jetzt schon bemerkt habt, war das Leben eines jeden von Gehorsam und Anpassung geprägt. Aber auch Widerstand spielte eine Rolle. Es gab eine Vielfalt von Vorstellungen über die Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Verständnis, in der politischen Kultur und der Öffentlichkeit. Die Gemeinschaft versprach die Hoffnung vieler Menschen auf Verbesserung ihrer Lebensumstände zu bündeln. Mithilfe von NS-Inszenierungen, die wir bereits vorhin erwähnt haben, dem raschen Abbau der Arbeitslosigkeit und den außenpolitischen Erfolgen konnte ein Schein einer Normalisierung oder sogar des glanzvollen Wiederaufstiegs der deutschen Nation geschaffen werden. Dadurch wurden weite Teile der Bevölkerung beeindruckt. So sagte auch Kurt Sieveking, ein Historiker, 1954, dass einer der Gründe für die Erfolge des Nationalsozialismus sei, dass viele Menschen, leider irrtümlich, glaubten, er bringe eine neue Gemeinschaft. Daran sieht man, wie stark die Sehnsucht des Menschen unserer Tage nach einer solchen Gemeinschaft ist. Schutz vor den Zugriffen des NS-Staates gab es lediglich in intakten Familien im katholischen Raum und in Milieus in Arbeitersiedlungen. Gelegentlich gab es sogar eine gewisse Gegenöffentlichkeit, also eine kritische Sichtweise, aber der Rückzug ins Private war letztendlich nicht mehr als ein passives Hinnehmen der herrschenden Ordnung. Von 1933 bis 1945 gab es vielfältige Grauzonen zwischen Gehorsam, Anpassung und Widerstand. Vom achselzuckenden Hinnehmen bis zur bewussten Distanzierung sowie von Zustimmung bis Widersetzen war alles dabei.
Aber wie konnten die Menschen denn einfach zusehen bei den starken Ausgrenzungen?
Um die Kontroversität dieses Themas hervorzuheben, muss die Widersprüchlichkeit der Erfahrung beachtet werden. Sie wurde durch NS-Terror, antisemitische und rassistische Politik verstärkt. Die Politik setzte von Anfang an den Fokus auf die abschreckende Wirkung von Gewalt und Terror gegen politische Gegner und Gemeinschaftsfremde. So wurden auch Demütigungen, Verhaftungen und Folterungen bewusst öffentlich inszeniert. Der Terror bildete also eine Einheit mit dem Integrationsversprechen in die Volksgemeinschaft. Das Bewusstsein wurde vor allem durch das Nebeneinander von positiven und negativen Erfahrungen beeinflusst. Jeder Bürger hat abhängig von seiner Ein- oder Ausgrenzung eine andere Auffassung von der Volksgemeinschaft gehabt.
Wer war eigentlich besonders von der Ausgrenzung betroffen?
Die Volksgemeinschaft wurde gleichermaßen durch die Integration der sogenannten Volksgenossen als auch durch die Ausgrenzung der sogenannten Gemeinschaftsfremden gekennzeichnet. Je stärker sich die Diktatur festigte, desto größer wurde die Zahl der aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Das Ziel der Hitlerregierung lautete eine konsequente Umsetzung des antisemitischen Programms. Aufgrund der NS-Rassenideologie kam es zur Verfolgung und Ausgrenzung von Angehörigen der Sinti, Roma und slawischen Minderheiten sowie geistig, körperlich und psychisch Kranken und Behinderten und sogenannten Volksschädlingen. Volksschädlinge entsprachen nicht den herrschenden Machtvorstellungen und waren beispielsweise Homosexuelle, Prostituierte, Kriminelle und Menschen ohne festen Wohnsitz, also Asoziale.
Uns ist aber vor allem wichtig, dass wir euch abschließend noch einmal Propaganda und Realität voneinander abgrenzen. Über Klassen und Stände, Berufe, Konfessionen und alle übrigen Wirrnisse des Lebens hinweg erhebt sich die soziale Einheit der deutschen Menschen, ohne Ansehen des Standes und der Herkunft, im Blute fundiert, durch ein tausendjähriges Leben zusammengefügt und durch das Schicksal auf Gedeih und Verderb verbunden. Unser Wille ist der Sieg der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Das war ein Ausschnitt aus der Rede von Adolf Hitler zum Heldengedenktag am 10. März 1940 und zeigt die propagierte Volksgemeinschaft. Diese propagandistische Attraktivität der Volksgemeinschaft beruht auf einfacher Psychologie. Persönliche Bindungen im Bereich von kleinen Gemeinschaften, zum Beispiel der Familie, werden auf den Bereich eines Millionenvolkes übertragen. Das ist aber nicht nur nicht möglich, sondern in Wahrheit auch gar nicht von dem NS-Regime angestrebt worden. Die Voraussetzungen für eine wirkliche Gemeinschaft sind freie Individuen, aber daran hatte die NS-Diktatur kein Interesse. Die Volksgemeinschaft dient zur Realisierung eines ganz anderen Konzepts, in dem ein Verhältnis von Führer und Masse geschaffen werden sollte. Statt freien Individuen sollten die Menschen zu willenlosen Teilchen werden und, wie Goebbels sagte, zu einem Stahlblock zusammengeschweißt werden. Das Ideal ist also nicht eine Gemeinschaft sich gegenseitig helfender Individuen, sondern eine willenlose Masse, die ohne Widerworte den Befehlen ihres Führers gehorcht. Letztendlich dient diese Propaganda nur zur Verschleierung der wahren Absichten.
Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Uns würde allerdings noch interessieren, wie ihr zu diesem Thema steht. Schreibt uns gerne in die Kommentare und schaut unbedingt auch auf unserem YouTube-Kanal Geschichte einfach erklärt vorbei.
Eure Nina
und Lilly.